100% Strafzoll, falls die EU eine Digitalsteuer einführt. Donald Trump verschärft den Handelsstreit mit Europa erneut. Drohkulisse oder echte Kampfansage, darüber sprechen wir jetzt. Los geht's.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hallo Sandra, wie geht's dir?
Hi Uli, mir geht's gut. Die Frage ist, wie geht's dir? Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du in dem Zugchaos gefangen warst Mitte der Woche.
Ja, das stimmt. Es war am Dienstagabend schon. Also ich fahre ja häufig zwischen Berlin und Köln oder Köln und Berlin hin und her, weil in Köln ist unser Sendezentrum, in Berlin unser Hauptstadtstudio. Da war auch noch der Tag der deutschen Industrie. Und da gibt es immer wieder Verzögerungen bei diesen Bahnfahrten, aber diese Woche vergisst man wirklich nicht so schnell. Vor allen Dingen deshalb, weil wir beim Tag der Industrie über den Standort Deutschland diskutiert haben, über Infrastruktur, und dann kam ich in diesen Zug.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie lange hat das gedauert?
Du, ich wollte um 3:45 zurück, wäre dann so gegen 8:30 am Abend in Köln gewesen. Das begann alles ziemlich normal. Ich kam zum Bahnhof und dann hatte dieser Zug 90 Minuten Verspätung. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ich habe dann noch einen Kollegen getroffen oder einen Bekannten, der war im Zug nach mir, der fuhr dann 5 Minuten später. Wir wollten uns erst zusammensetzen, aber dann sagte der, ich habe meine Reservierung in meinem Zug, dann bleibe ich bei dem. Und ich dachte, ach, je früher, desto besser, und bin einfach in den anderen Zug gestiegen. Und dann kam die erste Überraschung so kurz nach Wolfsburg. Dann blieb nämlich der Zug stehen und der Zugführer sagte, es gibt einen Chemieunfall auf der Strecke bei Minden, deshalb müssen wir großräumig umfahren. Das dauert jetzt ein bisschen. Und dann fuhren wir dann noch so, ich glaube, so 2 Stunden. Dann sind wir in den Bahnhof gefahren und dann stand ich plötzlich in Bremen. Und du musst wissen, Bremen ist also nicht auf der Strecke Berlin-Köln. Bremen ist so 1 Stunde von Hamburg entfernt, wo ich auch sehr regelmäßig bin. Und dann habe ich mir schon überlegt, ach, sollst du eigentlich nach Hamburg? Aber ich war in Köln verabredet am nächsten Morgen und insofern blieb ich dann in dem Zug sitzen. Dann gibt es also in Bremen, hatte der Zug dann die Richtung gewechselt und wir fuhren dann Richtung Nordrhein-Westfalen. Und dann kam eine weitere Überraschung. Der Zug blieb nämlich stehen und der Schaffner sagte, also auch wenn Sie mich jetzt erschlagen, ich habe eine weitere negative Botschaft für Sie oder Nachricht für Sie. Der Bordfunk ist ausgefallen. Komplett in Deutschland ist der Zugfunk ausgefallen und deshalb müssen alle Züge sofort stehen bleiben. Wir stehen jetzt hier, bis wir weitere Weisungen erhalten, bis das System wieder geht. Und dann stand ich da im Teutoburger Wald zwischen Weizenfeldern. Es war mittlerweile schon dunkel, aber man konnte so ein bisschen noch erkennen. Und das war eine ganz besondere Mitsommernacht, weil man dann halt irgendwie stundenlang da stand. Die Klimaanlage ist dann ausgefallen, so wie es immer ist in der 2. Klasse. Alle mussten dann in die 1. Klasse und dann sind Toiletten ausgefallen. Der Speisewagen war irgendwann leer gefuttert und leer getrunken. Und dann saßen wir also da und dann mittlerweile war es also weit nach Mitternacht. Dann durfte der Zug weiterfahren, dann hat aber jemand den Alarm gedrückt, dann musste die Polizei anrücken, weil auch noch jemand im Zug geraucht hat. Also es war wirklich eine Sammlung aller möglichen Pannen, die passieren konnten. Und so war ich um 4:45 in Köln, bin dann aus dem Zug geklettert und habe meinen Kollegen bei Deutschland am Morgen erstmal von dieser Reise erzählt. Also insofern, man fühlt sich so ein bisschen, weißt du, wie nach so einer Partynacht, wenn du durchgemacht hast und der nächste Tag beginnt, die Sonne geht auf und du sagst, ach, eigentlich hatte ich zu wenig Schlaf. Es war nicht so schlimm, aber es war natürlich in Reminiszenz an die Diskussion beim Tag der Industrie, wo wir über Infrastruktur, über Wettbewerbsfähigkeit sprachen, war das schon eine besondere Erfahrung.
Brutal. Also wenn ich in Deutschland bin, dann nehme ich vorzugsweise den Zug zwischen Städten, weil ich immer so viel im Flugzeug unterwegs bin, dann ist das mal eine Abwechslung. Aber ich muss sagen, 50% der Fälle geht gefühlt zumindest immer was schief. Und wenn ich wichtige Termine habe oder vor großem Publikum spreche, dann schaue ich immer, dass ich am Vortag ankomme. Und das wundert mich eigentlich so ein bisschen, weil also ich sehe es ja in New York, wir haben, das kann man jetzt nicht vergleichen, das ist nur ein Subway-System, also die U-Bahn und das Busnetz okay, dann haben wir noch den East Corridor nach den Acela nach Washington, das ist ein Zug. Aber wenn man so eine Infrastruktur hat, die top funktioniert und okay, New York ist ein bisschen veraltet, aber trotzdem, du kommst mindestens in einem Drittel der Zeit überall hin, ohne Verzug, was du im Auto nie schaffen würdest, in jeder Ecke von Manhattan. Und wenn ich in Deutschland im Zug sitze, ich meine, die Züge werden so stark genutzt, die Bahnsteige sind voll, du kommst nicht durch, die meisten Züge sind voll. Und das als Basisinfrastruktur, das wäre es doch wirklich wert, das auf Vordermann zu bringen. Und dass das nicht gelingt und da immer wieder ausgerechnet in perfektionistischen Deutschland, dass da solche Pannen passieren, finde ich schon bedenklich. Also das wäre, wenn ich an der Macht wäre, das wäre sofort eine meiner Prioritäten. Das muss funktionieren, damit die Leute zur Arbeit kommen und so weiter.
Naja, was du jahrzehntelang verschläfst, kannst du natürlich nicht über Nacht aufarbeiten. Aber ich muss schon sagen, viele Züge sind annähernd pünktlich. Ich fahre wirklich sehr oft. Also ich fliege innerhalb Deutschlands eigentlich ja kaum. Aber also viele Züge sind schon pünktlich. Und was ich wirklich sagen muss, diese Bahnmitarbeiter, ich meine, die waren ja mindestens so gestresst wie die Passagiere. Also sowohl die Zugpassagiere waren einigermaßen entspannt, aber die Bahnmitarbeiter haben da wirklich einen tollen Job gemacht und viele Bahnfahrten, das kann ich dir berichten, die laufen auch einigermaßen pünktlich ab. Mit dem Auto ist es ja auch keine Alternative, weißt du, dann stehst du im Stau, dann bist du müde, dann musst du noch selber fahren. Das ist überhaupt kein Thema und Fliegen ist echt sehr teuer und die Flugverbindungen sind ja auch ausgedünnt und jetzt kommt noch diese Kerosinkrise dazu. Heute war zu lesen, dass es wirklich schon in asiatischen Flughäfen, dass da schon das Kerosin knapp wird, dass es zusätzliche Flugverbindungen nicht gibt. Das droht möglicherweise auch nach Europa zu schwappen. Also auch Fliegen ist ja keine heile Welt. Und wenn man halt, wie wir an verschiedenen Standorten immer wieder unterwegs ist, dann gehört es halt ein Stück weit dazu. Aber wie gesagt, dieser Dienstag, den vergesse ich so schnell nicht, weil eine ganze Nacht im Zug, wo man denkt, man ist um 8:30 zu Hause, das ist dann schon bemerkenswert. Aber ja, ist halt so. Ich glaube, die Aufräumarbeiten bei der Bahn, die dauern schon noch länger an, weil halt so ein ganzes System und Deutschland ist wirklich ein sehr stark frequentiertes System mit den ganzen Güterzügen noch und so. Das braucht halt lange. Wenn man dann Investitionen verschläft, dann musst du halt wirklich immer wieder Strecken sperren. Das macht es dann auch nicht besser, sondern länger. Und deshalb muss man nur die Daumen drücken, dass das irgendwie einigermaßen schnell vonstatten geht. Aber lass uns über die Woche sprechen. Trump schreibt, es ist ja heute Freitagabend, deutscher Zeit, er schreibt auf True Social, wer Digitalsteuern einführt, bekommt 100% Zölle. Und das gelte unabhängig davon, ob Abkommen bereits unterschrieben seien oder eben nicht. Und Europa ist damit natürlich gemeint, weil man ja überlegt hat, Digitalsteuern einzuführen. Kann er das denn überhaupt, Sandra?
Ja, what's new? Der Supreme Court hat diese willkürlichen Zölle für illegal erklärt. Es ist ja gerade erst bekannt geworden. Ich weiß nicht, auf welche Rechtsgrundlage er das stützt, ob er überhaupt eine Rechtsgrundlage heranzieht oder das erstmal raushaut und dann nachher zu seinen Leuten sagt, schaut mal, wie wir das handwerklich irgendwie hinkriegen können. Aber er macht ja immer einen Taco, also dass er nachher wieder zurückweicht und dann doch Kompromiss schließt. Ich kann es ja nicht sagen, aber es ist crazy. Also der wird immer und immer wieder in jeder Hinsicht seine Erpressungsmacht ausspielen. Da wird sich nichts dran ändern.
Er hat es ja schon mal gemacht mit Großbritannien. Da hat er auch mit Zöllen gedroht wegen der Besteuerung von US-Konzernen. Passiert ist da bis heute nichts.
Genau, aber es ist natürlich trotzdem für Unternehmen schlecht und auch für CEOs, wenn sie nicht planen können, wenn sie überhaupt nicht wissen, was kommt, wenn Donald Trump erstmal macht. Ich meine, viele Zölle sind ja in den USA erhoben worden, die jetzt in einem völlig umständlichen Prozess zurückgefordert werden müssen. Das muss man sich auch erstmal leisten können, diese Ressourcen zu haben. Die haben viele kleine Unternehmen, haben die gar nicht, die Infrastruktur, jetzt da durchzublicken, wie das funktioniert und welche Formulare wie ausgefüllt werden müssen. Also Schaden kann das schon anrichten.
Für Deutschland ist das ja besonders heikel. Die Diskussion über eine Digitalabgabe auf Google, Meta und Co., die gibt es seit Jahren. In der Koalition in Berlin wollten das vor allen Dingen die Sozialdemokraten. wir sitzen da jetzt ziemlich in der Zwickmühle, oder wie siehst du das?
Ich würde sagen, nicht einknicken, weil es bringt ja nichts. Dann erholt er die 100% Zölle bei der nächsten Sache raus, wo er Europa den Arm umdrehen will. Wie siehst du denn die Auswirkungen für Deutschland, wenn du jetzt darauf guckst?
Na, im Kern geht es um digitale Souveränität. Europa möchte ja, dass globale Plattformen dort Steuern zahlen, wo sie ihre Gewinne erzielen. Und die USA sehen darin Angriff auf ihre erfolgreichsten Unternehmen. Die Tech-Giganten, die machen ja wirklich üppige Umsätze, auch in Europa. Und Google, Meta, Apple, Amazon, die großen Gewinner, die sitzen fast alle bei euch in Amerika. Und deshalb wird natürlich Trump, Washington diese Konzerne auch immer verteidigen, ganz gleich, wer Präsident ist. Also Trump macht das möglicherweise nur deutlich aggressiver. Was sollte denn Europa jetzt aus deiner Sicht konkret tun?
Europa sollte das durchziehen, was es vorhat. Punkt.
Aber das ist ja eine Frage, die weit über Trump hinausgeht.
Ja, die Sache ist ja die, dass bei uns in Amerika die Tech-Oligarchen nicht mehr nur Macht ausüben durch Lobbyismus, durch die Drehtür, dass sie ihre Leute dort platzieren. Die sind ja mittlerweile in den Schaltstellen der Macht verankert. Ob das Elon Musk ist, der mit seinem Doge-Ministerium enormen Schaden zugefügt hat, der amerikanischen Bevölkerung, aber auch weltweit. Ich meine, es gibt wissenschaftliche Erhebungen, wie viele Menschen durch die Zurückhaltung von Hilfe gestorben sind dadurch. Und ich denke, auch im eigenen Land wird das die Lebenserwartung in Teilen verkürzen. Also von daher, aber die sind jetzt an den Schaltstellen, die üben Druck aus. Das sind die Geldgeber auch für Donald Trump und seinen Wahlkampf und für andere Kandidaten. Und die sagen jetzt, wo es lang geht. Und die sagen, wir denken überhaupt nicht im Traum daran, Steuern zu bezahlen. Mach mal.
Meinst du, es kann sein, dass er 100% Strafzölle erhebt auf alle Importe, die aus Europa kommen?
Das halte ich jetzt für unwahrscheinlicher, weil die Midterms bevorstehen. Bei uns sind sowieso alle Preise durch die Decke gegangen und der Iran-Krieg hilft nicht. Ich glaube, da kommt auch noch mehr an Preissteigerungen und vieles bei uns ist importiert. Ich denke besonders gern an Lebensmittel, aber auch andere Dinge und manche Sachen kann man sich dann einfach nicht mehr leisten. Also man hat gar nicht mehr die Wahlfreiheit. Manche Produkte wird es gar nicht mehr geben, weil es wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Also das glaube ich eher nicht. Auf der anderen Seite, wenn man davon ausgeht, dass die Wahlen manipuliert sein werden, dann ist es Donald Trump vielleicht auch nicht so wichtig. Aber mir ist gerade eingefallen, dass, ich weiß gar nicht, ob es im Wahlkampf war oder später noch, dass J.D. Vance gesagt hat, wenn ihr Steuern, und ich meine, er hat sich bezogen auf Elon Musks Firma ganz konkret. Wenn ihr da Steuern erhebt, dann werden wir der NATO Gelder vorenthalten. Also wir haben schon in einem ganz frühen Stadium der Administration gesehen, dass da Dinge miteinander korreliert werden, die nichts miteinander zu tun haben. Also Verteidigung mit Zöllen oder sollen ja, glaube ich, sollen das keine Abgaben sein, whatever, egal wie es qualifiziert ist. Aber jedenfalls wird da Druck ausgeübt. Und wenn man nachgibt, dann kriegt man den Druck in anderer Hinsicht ab.
Wir haben noch ein anderes Thema, Nahost. Lass uns da kurz hinwechseln. Außenminister Rubio sagte gerade, man stehe kurz vor einer Absichtserklärung zwischen Israel und dem Libanon. Die Gespräche in Washington werden sogar um einen Tag verlängert. Wie ernst nimmst du das?
Ja, wir haben einen Plan für einen Plan, wie immer. Absichtserklärung, nichts rechtlich Bindendes. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Ich will jetzt Ergebnisse sehen. Und dann, selbst wenn was ausgehandelt ist, dann kommt es ja auch noch drauf an, halten sich die Parteien an die Abmachung? Ist das durchsetzbar? Ist das auch de facto vor Ort durchsetzbar? Oder für den Schiffsverkehr, der sagt, es ist uns immer noch zu gefährlich. Die Versicherungsgebühren für Schiffe sind einfach nicht finanzierbar. Muss man abwarten.
Du bist eher skeptisch. Es ist noch ein langer, weiter Weg, oder?
Ja, genau.
Am Donnerstagabend hat ja Israel Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon angegriffen, noch während die Verhandlungen quasi liefen. Passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, Israel schießt ja häufig quer. Es soll jetzt auch atmosphärische Störungen geben zwischen der Trump-Administration und in der Netanyahu-Regierung. Man muss bei diesen Zwists immer aufpassen, was ist gespielt, was ist so vordergründig, was machen die im Hinterzimmer aus. Aber ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich so, dass Donald Trump, dass er die Empfindung hat, dass Netanyahu ihm querkommt und im Weg steht. Und das ist ja auch de facto so. Wenn Israel nicht mitspielt, dann wird es schwieriger.
Warum investiert Trump da gerade jetzt so viel Energie rein?
Weil der Großteil der amerikanischen Bevölkerung in diesem Krieg keinen Sinn sieht. Er hat ja auch keinen Sinn. Er bringt nur Nachteile. Donald Trump hat sein ganzes Leben lang Schaden zugefügt, chaotische Situationen geschaffen und die Zeche haben immer andere gezahlt und er hat den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ob früher waren es die Banken oder andere Investoren und in der Politik mit den Zöllen war es ja auch. Also er hat viel Geld damit gemacht, muss man vermuten. Und jetzt mit diesem Krieg, das ist eine Situation, da kommt er alleine so nicht raus. Und ich glaube, mittlerweile nervt es ihn, weil es ist ihm jetzt langweilig geworden, ist auch alles viel zu kompliziert und anstrengend. Ja, und ist kein Thema. Ich meine, er versucht ja, das ist ja auch immer interessant, wenn irgendwas schief geht, ist egal, er deutet ja alles in Erfolge um und verkauft das einfach frech zu Hause von den Kameras als Erfolg. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Trumpisten das glauben.
Aber der Iran bleibt ja trotzdem für ihn und auch für die Weltwirtschaft ein Risikofaktor. Gerade hatte ein iranisches Schiff, ein Frachtschiff, in der Straße von Hormuz beschossen. Also diese Meerenge ist ja noch nicht wirklich offen.
Nein, da hat er eben keine Kontrolle drüber. Da ist er abhängig vom Iran. Deswegen sagte ich ja auch, egal was ausgehandelt wird, es reichen ein paar Drohnen, dann ist das ganze Ding wieder vom Tisch. Also es ist eine extrem komplexe, unglückliche Lage, die Donald Trump mutwillig herbeigeführt hat, ohne eine Strategie zu haben vorher.
Wenn wir nochmal auf diese Woche gucken, was ist denn bei dir so, ja, besonders hängen geblieben neben diesen ganzen großen außenpolitischen Themen?
Dass wir so große außenpolitische Themen haben, aber das Thema in den USA diese Woche, vor allen Dingen bei Donald Trump, der ja die Narrative bestimmt, der Reflecting Pool war, den Donald Trump ja viel schöner machen wollte. Und da hat er alle Rohre rausgerissen, die extra da waren, um Algen rauszuhalten, weil Barack Obama die installiert hatte und hat den Auftrag ohne Ausschreibung an einen Typen gegeben, der sieht aus, also wirklich grotesk, wie ein Mafiosi aus den 30er Jahren.
Und das ist ein Kumpel oder was?
Das ist ein Kumpel aus Mar-a-Lago, der wohnt da wohl in der Nähe. Natürlich vorbestraft, wobei das muss nicht unbedingt was heißen, aber es passt bei Donald Trump wirklich ins Klischee. Und die haben natürlich überhaupt keine Ahnung, dann war alles voll mit Algen. Und der Pool war grün. Und dann haben sie eine Chemikalie genommen und massenweise die in den Pool gekippt, damit die Algen weggehen. Und der hat dann dafür gesorgt, dass sich die Farbe abgelöst hat. Und was sicherlich auch nicht geholfen hat, ich dachte, das ist ein Fake, das ist KI, ist, dass er nach Fertigstellung, bevor Wasser reinkam, ist er mit seinem ganzen Tross, seiner schweren Limousine und den ganzen Begleitfahrzeugen darüber gefahren. Und das war sicherlich auch jetzt nicht besonders hilfreich, wo die Farbe gerade frisch war. Aber das Kuriose ist, dass das jetzt das Thema ist bei allem anderen, was wirklich wichtiger wäre, woran er sich festgebissen hat, wo es immer Pöbelkommentare gibt, wo Leute festgenommen worden sind, weil sie allein nur ihre Hand ins Wasser getan haben oder ein Stückchen von dieser Farbe daraus genommen haben. Da sind Soldaten aufgelaufen und jetzt haben wir einen Zaun da drum.
Aber was ist denn das für ein Wasserbecken? Ich hatte gelesen, das wurde für 14 Millionen Dollar renoviert.
Ja, aber die Biden-Administration hatte ein Quote von, ich weiß nicht was das war, vielleicht 3 Millionen. Also bei Donald Trump, das sieht man auch an den Eisgeschäften, wenn diese Migrationspolizei, wenn die Lagerhäuser kauft, die sind immer total überteuert. Also sagen wir mal, so ein Riesenteil, wo man ein paar hundert Leute unterbringen kann, wird dann gekauft, ist wert vielleicht 3 Millionen, wird gekauft für 12 Millionen. Also die Korruption dabei schreit zum Himmel und ein paar dieser Eisgebäude zum Beispiel sind jetzt auch wieder weiterverkauft worden, wo der Profit bleibt. Es ist ja alles total intransparent geworden. Und mit dem Pool war das halt auch so. Also normalerweise, halt mich jetzt nicht fest dran, aber ich glaube, normale Gewinnspanne ist 5% und dieser Typ hat sich 20% gegeben. Also alles. Und es gab eben keine Ausschreibung dafür. Und dieser Mann war überhaupt nicht qualifiziert. Das ist ja auch noch das Unglaubliche, dass Donald Trump überall nur Loyalisten sitzen hat oder anstellt oder Aufträge verteilt, die völlig unqualifiziert sind. Ob das jetzt ein Kriegsminister ist, Pete Hegseth, ob das der Ungesundheitsminister RFK Jr. ist und jetzt eben für den Pool jeder, der sich, haben sich jetzt auch Experten gefragt, also dieses Thema ist so unglaublich ausgelutscht, aber jeder, der sich einigermaßen auskennt mit Pools, hätte sagen können, dass es so nicht funktioniert.
Weil du Eis angesprochen hast, es gab heute noch eine Meldung, die Zahl der Todesfälle im Gewahrsam dieser US-Einwanderungsbehörde ICE hat seit Trumps Amtsantritt um 140% zugenommen. Seit Januar 2025 sind 52 Menschen in Haft gestorben. Das ist fast viermal so viel wie unter Biden. Das muss doch in der Öffentlichkeit auch für Unbill sorgen.
Das kommt kaum an, diese Meldungen. Das ist einfach zu viel, um das wahrzunehmen. Und wichtig zu diesem Thema ist auch, dass die Trump-Administration jetzt gesagt hat, also vormals mussten diese Behörden das bekannt geben, wenn jemand gestorben ist. Und Trump hat jetzt gesagt, nö, da geben wir überhaupt keine Auskunft mehr draus. Also wenn morgen 200 Leute sterben, dann kriegt das keiner mehr mit. Also jedenfalls nicht über offizielle Kanäle. Das ist schon mal schockierend. Und dann, was auch der Fall war, übrigens, dieser Polizist, der die Frau erschossen hat bei dem Protest, der hat keine Konsequenzen gehabt. Der war mal kurzzeitig suspendiert, der ist wieder im Dienst. Es gibt auch andere Beispiele von diesen ICE-Agenten, die unglaublich brutal auch gegen Frauen vorgegangen sind. Ich habe sowas noch nie gesehen, also vielleicht gestellt im Film, aber nicht aus dem wirklichen Leben. Und die haben keine Konsequenzen. Die arbeiten weiter wie vorher. Aber wenn du gegen ICE protestierst, und da waren gerade Fälle in Texas, ich habe jetzt die genaue Nachrichtenlage detailliert nicht im Kopf, aber es sind mehrere Leute zu 50 Jahren Haft verurteilt worden, weil die protestiert haben. Das wird jetzt als Terrorismus umqualifiziert. Also bei einem kann sein, dass jemand da auch irgendwie mit Steinen geschmissen hat, das weiß ich nicht, aber das wäre ja trotzdem völlig unverhältnismäßig. Bei anderen hieß es einfach nur, jemand hatte einen Verbandskasten dabei, ein anderer trug schwarze Kleidung und keine Ahnung, was bei dem anderen war. Also jedenfalls, stell dir vor, du bist 20 und du bist bei so einer Demonstration dabei und da bist du für den Rest deines Lebens hinter Gittern. Und da muss man natürlich auch sagen, im Kontrast bei den Epstein-Files, dafür ist noch keiner eingebuchtet worden, bis auf Epstein, der ja leider unter mysteriösen Umständen verstorben ist, und Ghislaine Maxwell, die jetzt in einem Luxusgefängnis sitzt und mehrere Hundewelpen haben soll.
Das macht Amerika ja nicht wirklich sympathischer, ne?
Nein, ich denke, diese Strömung, die gab es schon länger und ich glaube, dass so ein gewisser Prozentsatz in der Bevölkerung einfach andere Werte hat. Die befürworten Rassismus, weil sie sich definieren durch Abgrenzung von anderen. Die halten Gewalt auch als ein probates Mittel der politischen Ausführung. Und die sind einfach so drauf. Und Donald Trump gibt jetzt den Freifahrtschein. Und das ist ja auch völlig in seinem Sinne. Und das ist im Sinne von Project 2025. Also diese Strömungen, die wird es wahrscheinlich in vielen, oder jetzt wissen wir ja auch, die gibt es in vielen Ländern. Aber das muss immer eingehegt werden. Aber Donald Trump, ich meine, gerade in den letzten Tagen sind ein paar rassistische Äußerungen gemacht worden von Megyn Kelly, von Trump selbst, wo du denkst, also langsam ist nichts mehr heilig. Und ich weiß auch nicht, was sie in diesen Eislagern vorhaben. Die haben auch riesige so Verbrennungsöfen für Biohazard, also für biologische Abfälle. Und normalerweise kommt da die Müllabfuhr. Warum die eigene Verbrennungsanlagen haben, Keine Ahnung.
Wo führt denn das noch hin? Warum regen sich denn die Demokraten da nicht auf? Warum gehen die Leute nicht auf die Straße?
Wir regen uns auf, aber ich glaube, dass es hat verschiedene Gründe. Viele Leute sind einfach mit dem Überlebenskampf so beschäftigt in Amerika, dass sie keine Bandbreite für solche Themen haben. Andere sind einfach apathisch und genießen ihre Dekadenz und wollen mit solchen Themen nichts zu tun haben. Wieder andere finden das gut. Und dann gibt's die, die sagen, okay, ich würde ja gern was machen, aber ich bin hilflos. Und weil Donald Trump die Demokraten und die Opposition dann gerne als Antifa, als Antifaschisten deklarieren möchte, haben viele auch einfach Angst. Wie also jetzt gerade zum Beispiel im Hinblick auf die Verurteilungen in Texas. Es gibt keine Antifa-Vereinigung im Gegensatz zu vielen rechten Klüppchen, die es da auf der Trump-Seite gibt. Es ist keine Organisation, die irgendwie hierarchisch aufgebaut ist, wo jemand an der Spitze sitzt, wo es einen gemeinsamen Actionplan gibt, nichts. Also jeder, der gegen Faschismus ist, ist Antifa. Und sie versuchen auch, also wenn man sagt, das ist faschistisch, dann versuchen sie das umzudeuten auch in Terrorismus, weil sie sagen, das ist implizit eine Aufforderung zum Mord. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Donald Trump ist Faschist, weil die Amerikaner in der Schule lernen würden, dass man gegen Faschisten mit Gewalt vorgehen muss. Das heißt also, wenn du sagst, jemand ist Faschist, dann rufst du implizit zur Gewalt auf. Das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Aber so wird Verhalten kriminalisiert und viele Leute haben einfach dann auch Angst. Und ich denke, dass sich auch auf Social Media viele zensieren und weiter zensieren werden.
Was ich bemerkenswert finde, wir haben ja zu Beginn über meine Zugfahrt, meine Nachtfahrt quasi gesprochen. Da saß ich mit Leuten zusammen, die kamen gerade aus Florida zurück und die waren da im Disneyland oder Disney World, ich weiß nicht, wie es heißt, Orlando. Die sagten, och, das war ein ganz schöner Urlaub. Von diesen ganzen Themen rund um Trump kriegt man scheinbar als Tourist, wenn man nicht sehr links und rechts guckt, gar nichts mit. Ist eigentlich erstaunlich, ne?
Ja, das stimmt. Auch wenn du nach New York kommen würdest und du weißt nichts, dann würde dir nichts als ungewöhnlich auffallen. Aber wenn du dort lebst und mit deiner Community und den anderen sprichst, die dort leben, dann uns belastet das, weil wir Angst haben, ob dem, was da noch kommen kann. Also Donald Trump hat angedroht, das hat er auch mit anderen Staaten gemacht. Wenn ihr nicht spurt, wenn ihr nicht dies und das macht, dann kriegt ihr nicht Gelder, Millionen, hunderte Millionen von Geldern, die uns zustehen, weil sie vom Kongress beschlossen worden sind. Das darf Donald Trump uns nicht vorenthalten, aber er droht zumindest damit. Ich weiß nicht, ob schon was vorenthalten worden ist, aber die Befürchtung muss bestehen. Ach so, ja, ein Tunnel, der gebaut werden sollte über den Hudson oder unter dem Hudson. Ich meine, dass dieses Projekt, ich hole das jetzt aus der Erinnerung hervor, aus der Wagen, ist schon jetzt abgeschrieben, weil es dafür kein Geld gibt, obwohl das seit 20 Jahren auch geplant war. Und so hat das natürlich Konsequenzen. Und wenn sie irgendwann anfangen mit Eisjagd in Manhattan zu machen auf Leute mit anderer Hautfarbe, die eine, sagen wir mal, die nach einer südamerikanischen Ethnie aussehen zum Beispiel oder was auch immer. Ich meine, im Moment sind sie hinter den Haitianern her. Also jeder, im Grunde genommen kann man sagen, jeder, der nicht blütenweiß ist, wenn sie dann anfangen, die Leute von der Straße wegzuzerren. Ich habe sowas Gott sei Dank noch nie gesehen, aber das macht was mit einem. Erstens, man hat auch selber Angst und es werden dann auch Arbeitskräfte fehlen.
So auf der Parallel zu diesen ganzen Dramen, die Fußball-Weltmeisterschaft, auch in den USA, da hört man bislang wenig. Ne? Also die Leute, die da hinfahren, die werden scheinbar in Ruhe gelassen, oder?
Ja, ich habe gerade eine Überschrift gelesen, dass irgendjemand an der Grenze festgehalten worden sein soll. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Also es hätte auch schlimmer kommen können. Jedenfalls ist noch nichts so ausgedrungen. Ich weiß nicht, wie die einzelnen Besucher das empfinden als Tourist, wenn sie herkommen. Ich meine, wer war das denn? Hegseth hatte irgendwie so eine bedrohliche Äußerung vorher gemacht. Nein, das war J.D. Vance. Es sind also gerne alle willkommen, aber sie reisen besser pünktlich wieder ab, sonst haben sie Eis vor der Tür stehen. Also ich meine, Leute einzuladen und dann sozusagen zu vergrauen. Aber bis jetzt scheint es noch kein größeres Problem zu sein.
Gott sei Dank. Wir drücken die Daumen. Sandra, dann machen wir Schluss für heute. Wir sprechen die Tage weiter. Bleib gesund und hab ein schönes Wochenende.
Dankeschön, Uli. Du auch. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.